Und mit dem möchten wir jetzt gerade einsteigen in das Wunder, das Jesus da hat. Und ihr findet das im Johannes 6, Vers 1 bis 6. Und ich habe es extra bequem für euch auf den Bildschirm gemacht, in einer PowerPoint-Folie. Aber darf ich da noch mal kurz anmerken, es lohnt sich wirklich, euch die Bibel mit in den Gottesdienst zu nehmen. Ich tue das jetzt jedes Mal sagen, oder wir haben sogar dahinter, wenn ihr sie nicht dabei habt, haben wir extra dahinter noch am Eingang für euch parat gelegt. Ich glaube, es ist nämlich etwas anderes, wenn man das im eigenen Wort, in der eigenen Bibel mitliest, nachliest. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde das jeder Predigt am Anfang sagen, bis wir alle unsere Bibeln mit in den Gottesdienst bringen. Ich glaube nämlich, das macht einen Unterschied. Okay, bis wir so weit sind, habe ich noch PowerPoint-Folie für euch zum Mitlesen. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des See Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Also das ist der Kontext von dem Wunder, wo Jesus jetzt dann gerade wird machen. Es ist ziemlich am Anfang von Jesus' Dienst auf dieser Welt. Er ist erst kurz mit seinen Jüngern unterwegs, mit seinen 12 Jüngern, zielt er von Dorf zu Dorf, ist in Israel unterwegs und langsam aber sicher wird sein Name bekannt. Er hat Kranke geheilt und gerade in der Woche vorher hat er eine riesige Diskussion gehabt mit den Pharisäern und hat sehr, sehr clever sie widerlegt und hat den Menschen gezeigt, was er drauf hat. Das ist bekannt worden, der heilt Kranke, der Jesus. Der Jesus redet mit einer neuen Autorität, die wir vorher noch nie erlebt haben. Und es fängt sich wirklich so langsam aber sicher an, einen Jesus-Hype zu entwickeln in Israel. Sein Name ist bekannt und Menschen, wenn sie hören, dass Jesus irgendwo ist, nehmen eine rechte Reise auf sich und gehen dem Jesus nach, weil sie auch erleben wollen, auch sehen, auch hören, wie der Jesus ist und was der Jesus macht. Und genau so ist das gewesen. Und jetzt müssen wir uns mal in die Situation hineinversetzen. Und ich möchte, dass wir jetzt uns alle vorstellen, dass wir einer von diesen 12 Jüngern sind, womit Jesus unterwegs sind. Also ihr dürft jetzt all euch einen Jünger aussuchen und ihr dürft euch jetzt mal mit dem Jünger identifizieren. Ich persönlich nehme dann immer den Petrus, weil der ist mir sehr sympathisch, der Petrus. Der hat nämlich eine ähnliche Lebenseinstellung gehabt wie ich. So ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, der lebt nach dem Prinzip, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Und er war einer, der immer sehr schnell mal etwas gesagt hat und reingeschossen hat. Und wir haben sogar in der Bibel eine Stelle, wo der Petrus höchstpersönlich von Gott im Himmel unterbrochen wird, wo der Petrus noch am Reden ist. Vom Berg von der Verklärung lesen wir, als Petrus noch redete, sprach eine Stimme zum Himmel. Also ich identifiziere mich mit dem Petrus. Ich finde das irgendwie ja, ein eindrücklicher Jünger, der einfach immer mal reingeschossen hat, der sein Herz auf die Zunge getragen hat, sagt man ja so schön. Und das ist irgendwie nicht ein verschlossenes Buch gewesen, sondern ein sehr offenes für die ganze Welt. Und wir müssen uns jetzt mal mit einem von diesen Jüngern identifizieren und das Wunder mal aus der Perspektive der Jünger erleben. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt mit Jesus unterwegs, schon seit einer Weile. Und mit Jesus unterwegs sein, ist anstrengend. Da läuft etwas. Der ist konstant unterwegs. Und wie gesagt, eben, der Name ist bekannt worden und Menschen sind angezogen worden von dem Namen Jesus, sind dem Jesus hinten angereist und du bist in seinem engen Kreis dabei. Und wenn er in eine Stadt hineingekommen ist, hat sich sofort eine Menschenmenge gebildet und du bist dann der Helfer gewesen, der hat müssen schauen, dass das irgendwie in geordneten Bahnen abläuft. Du bist der gewesen, der die Leute in eine Reihe hineingestellt hat. Du bist der gewesen, vielleicht hast du ein Kochämtli gehabt. Du bist der gewesen, der gekocht hat für die ganze Truppe. Und so bist du jetzt eine ganze Woche mit Jesus unterwegs gewesen. Und es ist anstrengend gewesen. Und jetzt ist endlich Sabbat dann gerade. Und Sabbat, wissen wir alle, ist der Tag der Ruhe. Und deine Vorstellung war, jetzt gehen wir dann endlich ins Wochenende. Es war Freitagabendstimmung. Kurz bevor dem Wunder. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Freitagabend. Und wir alle wissen, Freitagabend ist der beste Abend in der Woche, oder? Wir kennen das, Freitagabendsgrinsen, oder? Ich meine, man geht nie mehr glücklicher von der Arbeit weg wie am Freitagabend, oder? Weil man weiss, hey, jetzt lassen wir es dann gerade liegen für das Wochenende und jetzt ist endlich Pause. Und das ist so ein bisschen die Einstellung, die Jünger wahrscheinlich hatten. Sie haben gedacht, hey, jetzt steigen wir ins Boot, wir fahren über den See, dann gehen wir auf den Berg rauf und dann haben wir eine wunderschöne Aussicht über den See Genezareth, der wirklich wunderschön ist von dem Ort, wo Jesus das Wunder da hat. Und wir stellen uns vor, hey, nur Jesus und wir 12, wir hocken jetzt dann dort auf den Boden und dann endlich gibt es Wochenende. Das war die Vorstellung. Und dann, wo wir dort so sitzen auf dem Berg, schweift unser Blick über den Horizont und dort sehen wir es. Eine Menschenmenge. Und zwar nicht wenig. In der Bibel steht 5'000 Männer. Wenn man die Frauen und Kinder zunimmt, kann man gerne von 20'000 Menschen ausgehen. Jetzt siehst du die 20'000 Menschen, die so eben den Berg hochkommen. Und dir dämmert es langsam, dass dein Wochenende so eben gerade zum Fenster raus ist. Vielleicht hast du einen kurzen Moment von der Hoffnung gehabt, wo du denkst, hey, Jesus schickt dich sicher weg, oder? Es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt in unserem Wochenende auch noch für die Menschen sorgen müssen. Und du drehst dich langsam zu Jesus um und du siehst einfach nur die Liebe von Jesus in seinen Augen für die Menschen, die gerade kommen. Und du weißt, okay, das Wochenende ist flöten. Dein Freitagabendsgrinsen wandelt sich in Resignation. Und du weißt, okay, jetzt ist wieder Arbeit angesagt, weil Jesus wird nicht aufhören, bis er nicht für den letzten von diesen 20'000 Menschen gebetet hat. Bis er nicht die halbe Bibel erklärt hat und bis nicht der kleinste Finger, der verstaucht ist, geheilt ist, weil so ist Jesus. Er kümmert sich für Menschen und ja, du gehst jetzt in Arbeitsmodus. Du hast gemeint, sechs Wochenende, aber jetzt ist wieder Arbeitsmodus. Und du machst so dein Jobli und tust dich darauf einstellen, dass jetzt dann gerade wieder die Arbeit losgeht. Und wer von euch hat sich den Philippus ausgesucht als Jünger? Keine, sehr gut. Weil der Philippus kassiert jetzt dann gerade einen. Statt Jesus dreht sich um zum Philippus, der gemeint hat, okay, normaler Arbeitsalltag, dreht sich um zum Philippus und sagt, hey Philippus, du siehst 20'000 Menschen da. Philippus, ja, ich weiss, die sind in mein Wochenende reingekommen. Ich habe gemeint, es sei Ferien, aber ja, jetzt sind sie halt da. Ja, was machen wir? Philippus, kannst du dafür sorgen, dass die 20'000 Menschen zu Nacht haben? Ist das okay? Und der Philippus, der zuerst gemeint hat, sei Wochenende und nachher in Arbeitsmodus ist, ist jetzt in Panikmodus verfallen. Weil er hat so eben den Job gefasst, 20'000 Menschen zu ernähren, am Sabbat. Also gerade kurz vor dem Sabbat. Das ist, als würde ich zu dir am Samstag, am Abend, um 9 Uhr sagen, wenn um 8 Uhr die Migros zumacht, hey, kannst du noch schnell für 20'000 Leute Essen organisieren? Und der Philippus kommt ins Rudern. Fangt an überlegen, ist ein Plan schmied, am überlegen, was machen wir, dreht sich vielleicht zu den anderen 11 um und sagt, hey Jungs, steht nicht nur so blöd da rum, helft mir mal. Ich muss da 20'000 Menschen ernähren. Wie machen wir das? Und er kommt ins Rechnen und wir lesen im nächsten Vers, wie der Philippus reagiert hat. Vers 7 steht, Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Also der Philippus rechnet es mal aus, was das würde kosten. Und er kommt zum Schluss 200 Silberstücke, das ist das Äquivalent von einem halben Jahressalär. Einfach, dass nur jeder ein bisschen Brot bekommt. Wir reden noch nicht einmal von satt werden. Wir reden einfach mal für jeden klein etwas. Kommt der Philippus zum Schluss, das bräuchte ein halbes Jahressalär. Hat irgendjemand von euch ein halbes Jahressalär? Ich nicht. Ich bin schon seit einem halben Jahr mit Jesus unterwegs. Ich bin bankrott. Und so kommt er zum Schluss, rechnet zu aus, Jesus, was du da von mir willst, geht nicht. Ich kann doch nicht die 20'000 Menschen ernähren. Und der Philippus ist anscheinend ein durchdachter Mensch. Und er rechnet aus. Schau mal, Jesus. 1 + 1. Das gibt 2. Und das gibt nicht 20'000. So stelle ich mir vor, argumentiert der Philippus mit Jesus und sagt, Jesus, du willst, dass ich die 20'000 Menschen ernähre. Wie bitte schön soll das gehen? Es ist wirklich am Abend vor dem Sabbat. Die Läden haben zu. Es ist nicht so, als würde ich jetzt noch mal einen Bäcker den Ofen anschmeißen und Brot für mich backen. Und schon nur wenn das mal möglich wäre. Ich habe es ausgerechnet. Was du willst, Jesus, geht nicht. Ich habe nicht ein halbes Jahressalär. Und auch dann hätten alle nur ein kleines Brösmeli. Und nicht wirklich wären die Menschen satt worden. Und so stelle ich mir vor, wie er Jesus das vorrechnet. Und zum Schluss kommt Jesus. Der Auftrag, wo du mir gegeben hast, ist zu gross für mich. Meine Möglichkeiten, meine Ressourcen könnte das nicht stimmen. Und ich glaube, wir als Schweizer können uns mit dem Denken ein Stück weit identifizieren. Ich würde sagen, weltweit sind wir schon eher als die bekannt, die rational denken, die mal analytisch an Probleme herangehen, die Aufgabenstellungen durchrechnen und die vielleicht auch in den Ruf haben, dass wir ein bisschen, wie soll ich sagen, klein denken. Dass wir schnell mal noch zum Schluss kommen, nein, das geht nicht. Wir sind da Schweizer, da denken wir in unseren kleinen Kreischen und 20'000, das geht nicht. Und genau wie der Philippus einen Auftrag hat, glaube ich auch, dass wir als Gemeinde einen Auftrag bekommen haben von Jesus. Und in unserer Vision haben wir das formuliert, den Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Und in unserer Vision steht am Anfang, wir sehen eine Kirche, die Gottes Herrlichkeit in die Region, Nation und die Welt trägt. Das ist, was wir glauben, ist unser Auftrag als Gemeinde. Als lokale Gemeinde von Jesus beauftragt, sind wir, um in dieser Region einen Unterschied zu machen. In Wettigen allein wohnen wie die Menschenmenge, gerade so 20'000 Menschen. Und ich glaube, es ist genau wie damals zum Philippus sagt Jesus zu uns, hey Kreuzpunkt, könnt ihr nicht diesen 20'000 Menschen, die da sind, mal zu essen geben? Die Menschen brauchen euch, die da wohnen. Die Nachbarn brauchen dich. Ist das okay, Kreuzpunkt? Könnt ihr das machen? Ernährt doch mal die 20'000 Menschen da. Und jetzt könnten wir wie der Philippus anfangen überlegen. Könnten wir anfangen rechnen. Und wir könnten sehr, sehr fairerweise und sehr ehrlicherweise zum gleichen Schluss kommen wie der Philippus. Sorry, Jesus. Wir haben es ausgerechnet. Es langt nicht. Hast du mal unser Jahresbudget gesehen? Wie will das gehen, dass wir die Region allein nur Wettigen mit diesen 20'000 Menschen erreichen? Schau dir mal unsere Saal an. Wo willst du da 20'000 Menschen reinbringen? Und schau dir mal unseren Jugendpastor an. Wie soll das gehen? Wir haben es ausgerechnet, Jesus. Und wir kommen zum Schluss, dass der Auftrag, den du uns gegeben hast, einen Unterschied zu machen in dieser Region, die 20'000 Menschen, die da zu Wettigen leben, das geht nicht, dass wir die erreichen können. Ich glaube, wir alle können uns mit diesem Stück mit identifizieren, oder? In unserem Rational, in unserem mathematischen, analytischen Denkweise kommen wir zu dem Schluss, dass das nicht geht. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Das Wunder geht weiter. Es ist nicht fertig mit dem Philippus seiner Rechnung. Jetzt gibt es nämlich noch den kleinen Bub. Und der kleine Bub bringt 5 Brot und 2 Fische. Und ich stelle mir das wirklich vor, wie der Philippus gerade dort probiert, Jesus zu erklären, wie das nicht geht. Und dann kommt der Bub und der Andreas tut es wirklich schön auf den Punkt bringen. Im Vers 8 und 9 lesen wir, da sagt ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Der Andreas hat es auch durchgerechnet. Er checkt auch, dass 5 Brot und 2 Fische ganz sicher nicht langt für 20'000 Menschen. Und gleich hat irgendwie der Bub den Weg zu Jesus auf sich genommen. Hat das gebracht, was er hatte. Kommt zu Jesus und sagt, okay Jesus, weißt, ich bin nicht blöd. Auch ich checke doch, dass 5 Brot und 2 Fische nicht 20'000 Menschen ernährt. Ich weiss auch, dass 1 plus 1 2 gibt und nicht 20'000. Aber der Bub hat anders gerechnet. Der Bub hat anders überlegt und der Bub ist für mich ein riesen Vorbild. Und ich möchte, dass wir als Kreuzpunkt auch so Mathe machen wie der Bub. Der Bub kommt nämlich zum Schluss, dass 1 plus Jesus, das gibt doch unendlich. 1 plus Jesus gibt doch unendlich. Wenn ich das Ding, das ich habe, zu Jesus bringen. Und ja, ich weiss, dass die 5 Brot und die 2 Fische, die ich in meiner Hand habe, dass das nicht langt. Das ist mir klar, ich bin nicht blöd, ich habe nicht irgendwie Illusionen, dass das plötzlich wird langen für die 20'000 Menschen. Aber, wenn ich das zu Jesus bringe, wenn ich Jesus in meine Rechnung mit einbeziehe, wer weiss, was dann möglich ist? Wer weiss, was aus dem daraus raus kann geschehen? Und ich finde das so, so schön an dem Wunder, dass Jesus das nimmt, was der Bub bringt. Was der kleine Bub Jesus bringt, das Eis, das Etwas. Und wir müssen wissen, Gerstenbrot war die Nahrung der Armen. Das war nicht viel, das war sehr, sehr, sehr wenig, was der Kleinbub da bringt. Das war wirklich sein Sandwich. Halt das, was er von seiner Mama mitbekommen hat. Und das ist nicht beeindruckend, das ist nicht viel und das langt nicht weit. Aber der Kleinbub kommt zum Schluss, ja, wenn ich das nehme und zu Jesus bringe, wer weiß, was aus dem daraus passieren kann. Und Jesus hat es ja einfach vom Himmel regnen. Hat einfach den Himmel auftun, es wäre Brot vom Himmel gefallen, das alle hätten können essen. Aber er nimmt das eine, das der Bub bringt, segnet es und braucht das, um ein Wunder zu tun. Ab Vers 10 und 11 geht es so weiter. Jesus forderte die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf den Boden nieder. Dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder, also so circa 20.000, wahrscheinlich eher mehr als 20.000. Dann nahm Jesus die 5 Brote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Und Jesus hat das Etwas, das eigentlich Nötige, was der Bub gebracht hat, genommen und hat es gesegnet, hat das vermehrt und hat damit das Wunder da, wo 20.000 Menschen ernährt haben, wo 20.000 Menschen satt worden sind. Weil der Bub anders Mathe gemacht hat als der Philippus. Der Bub ist zum Schluss gekommen, ja, ich weiss, 1 plus 1 gibt 2. Ich weiss das. Aber was ist, wenn ich mein 1 zu Jesus bringe? Was ist, wenn ich den Jesus-Faktor in meine Rechnung mit einbeziehe? Was ist, wenn ich glaube und vertraue und hoffe, dass Jesus noch so viel mehr kann tun, als ich je kann? Und so bringt er, was er hat, zu Jesus. Und Jesus nimmt das eine und tut damit ein unglaublich geniales Wunder und ernährt 20.000 Menschen mit dem. Und ich möchte uns heute Morgen die gleiche Frage stellen. Was ist es, wo wir in unseren Händen haben? Was hast du und ich in unseren Händen? Und ich möchte wirklich, dass wir die Frage mal ernsthaft durchdenken. Was ist es, wo du hast, wo du möchtest einsetzen, um die Region zu erreichen? Und ich möchte jetzt nicht von dir einen genialen Plan hören, wie wir die 20.000 Menschen mit dem, was wir haben, erreichen können. Es braucht keine Strategie, die ausgeklügelt ist und die unsere Ressourcen so aufteilt, dass wir wirklich jeden Einzelnen von den beiden Wettigen erreichen können. Sondern ich möchte einfach wirklich die Frage stellen, wie der Bub. Was ist es, was du und ich in der Hand haben, wo wir zu Jesus bringen können, wo wir vor Jesus seine Füße legen und Jesus sagen, schau, da ist es, nimm es. Weil wenn wir es einsetzen, wissen wir, dass wenn wir es ausrechnen, langt es nie her. Aber was ist, wenn wir es zu Jesus bringen? Und ich möchte wirklich, dass wir uns die Frage heute Morgen stellen, was ist es, was du und ich in unseren Händen haben? Ist es eine Beziehung zu deinem Nachbarn? Ein Gespräch, das du immer wieder mal führen mit dem, wo du eigentlich immer wieder von Jesus erzählen kannst. Ist das, was du in deinen Händen hast? Bist du eine erziehende Mutter, die ganz viel Zeit mit dem Kind verbringt? Ich glaube, das ist genau etwas, wo Gott dir in die Hand gegeben hat. Eine Möglichkeit, wo du einsetzen kannst, um Gottes Reich zu bauen. Und wer weiß, was mit deinen Kindern passieren kann, wenn du es vor Jesus bringst. Vielleicht bist du ein gesegneter Geschäftsmann, wo es Talent hat, zum Geld zu verdienen. Ist es das, was du in deinen Händen hast? Vielleicht bist du eine ganz, ganz treue Beterin oder ganz ein treuer Beter, der weiss, mein Auftrag ist, für diese Region zu beten. Und ich glaube, was immer das ist, was du in deinen Händen hast, wenn du das nimmst und zu Jesus bringst und den Jesus-Faktor in die Gleichung hineinnimmst, dann können wir tatsächlich die Region erreichen. Nicht, weil wir so gut werden, nicht, weil wir unsere Ressourcen zusammen klauben können und dann wirklich eine Gleichung aufstellen können, die die Region erreicht, sondern weil wir es zu Jesus bringen, weil wir darauf vertrauen, dass Jesus das nimmt und segnet und so viel mehr macht, als wir je könnten mit unseren Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt wirklich, dass wir das jetzt gerade machen. Wir werden dann ein Instrumentallied hören, wo dir und mir die Möglichkeit gibt, um das auszubuchstabieren, um das durchzudenken. Um uns ernsthaft die Frage stellen, was ist es, wo du und ich heute in unseren Händen haben? Und dann möchte ich, dass du das nimmst und dass du es vor Jesus bringst. Dass du es ihm vor die Füße legst und sagst, Jesus, nimm es, segne es und mach du dein Werk damit. Das war die erste Predigt. das Wunder von der Vermehrung. Von dem einen, der den Bub bringt. Wo ganz, ganz, ganz vielen Menschen Nahrung gegeben hat. Und wir uns heute auch die Frage stellen, was ist es, was wir haben, was wir von Jesus bringen können. Und ich hoffe, das ist wirklich etwas Konkretes vor Jesus gebracht jetzt heute. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir das machen, wenn wir das zu Jesus bringen, dass er noch so viel mehr kann tun. Dass er das, was wir haben, noch so viel mehr einsetzen kann, als wir je könnten. Und ich glaube wirklich, dass Gott möchte, dass wir die Region erreichen. Und wenn wir die Region dann erreicht haben, ist uns allen klar, dass das nur wegen Jesus ist. Weil wir können auch Mathe machen. Wir wissen, dass das, was du und ich haben, dass das niemand beeindruckt. Dass das nicht langt. Wenn es dann so weit ist, wissen wir, dass das nur einzig und allein wegen Jesus ist. Weil wir den Jesus-Faktor in unsere Gleichheit reingenommen haben. Das ist der erste Teil der Predigt. Jetzt, nach dem Wunder, gerade nachdem Jesus das Wunder da hat, ist er in der Nacht mit seinen Jüngern wieder zurück über den See, Kapernaum und ist dort in die Synagoge von Kapernaum gegangen. Und er hat dort nachher am nächsten Tag gelehrt. Und ich habe ja gesagt, am Anfang, es hat sich ein Jesus-Hype entwickelt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was passiert ist, nachdem Jesus Nahrung vermehrt hat, dass es für 20'000 Menschen gelangt hat, aus 5 Brot und 2 Fisch. Der Hype ist in eine Hysterie weitergegangen. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen am nächsten Morgen, die 20'000, die zuerst in die Pampa raus sind, dort erwacht sind und jetzt immer noch ganz hibbelig sind, von was sie so eben erlebt haben, was Jesus da hat. Und sie suchen Jesus. Und sie möchten, dass sie jetzt weitergeht. So wie Jesus angefangen hat, soll sie jetzt weitergehen. Und sie sind überall Jesus am Suchen und sie können ihn nicht finden. Und so kommen sie zum Schluss. Ja, er ist sicher wieder zurück auf Kapernaum gegangen. Und jetzt gibt es eine Völkerwanderung. Die 20'000 Menschen, die zuerst wirklich ins Nichts rausgegangen sind, machen sich jetzt auf den Weg zurück. Wir lesen in der Bibel, dass sie mit Boot über den See drüber sind. Musst du dir das mal vorstellen? 20'000 Menschen, die sich jetzt wirklich einfach wieder auf den Weg machen, um den See. Und es muss lustig ausgesehen haben, die Völkerwanderung. Und jetzt kommen sie auf Kapernaum rein, laufen in die Synagoge und finden Jesus. Sie machen, ah, Jesus, da bist du ja. So gut, haben wir dich wieder gefunden. Hey, jetzt geht's weiter, oder? Ich meine, vorgestern hast du Krankheit geheilt, gestern hast du Brot vermehrt. Was machen wir heute? Was steht auf dem Programm? Tun wir mehr teilen? Weil die Juden werden sich fest erinnert haben an Mose. Nahrung, die vom Himmel kommt, in der Wüste, im Nichtaussen. Kranke, die geheilt werden. Das klingt ganz, ganz fest nach Exodus für die Juden. Und sie haben wahrscheinlich so ein bisschen eine Moses-Figur gesehen, einen guten Prophet, einen Wundertäter in Jesus. Und haben vielleicht gedacht, hey, ja, vielleicht tun wir ja heute See Kapernaum spalten, wer weiß? Dann kommen wir alle wieder zurück auf die andere Seite. Und es hat sich so wirklich eine Sensationslust entwickelt in diesen Menschen. Und Jesus, auf die Frage, hey, was machen wir heute? Wir haben dich gefunden, wie geht's weiter? Antwortet Jesus folgendermaßen. Im gleichen Kapitel, Vers 26. Jesus antwortete ihnen, und die ihnen sind die gleichen Menschen, die am Tag vorher das Wunder erlebt haben. Ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Das ist die Antwort von Jesus an die Leute. Und ich stelle mir das wirklich vor wie ein Schlag ins Gesicht. Die Menschen haben gedacht, was ist jetzt los? Ich habe gemeint, wir machen Wunder heute. Steht doch Wunder auf dem Programm. Gestern haben wir Food vermehrt und heute geht es doch weiter in dem. Und jetzt kommst du da mit philosophischen Aussagen, Jesus. Und redest von Brot, das bis ins ewige Leben redet. Bis ins ewige Leben lenkt. Was meinst du denn mit dem, Jesus? Und aus dieser sehr, sehr pro-Jesus-Gruppe wird langsam aber sicher eine kritische Gruppe. Und es entwickelt sich ein Gespräch, eine Diskussion, was das genau bedeutet. Und Jesus fängt diesen Menschen an erklären, an deutlich machen, dass wenn er von dem Brot redet, dann meint er sich selber. Und er sagt diesen Menschen, die eigentlich nur eine Sensation haben wollen, sehen, dass sie Jesus brauchen. Zum Beispiel im Vers 51. Das ist ein relativ langer Dialog. Und ihr glaubt nicht, was die Menschenmenge von Jesus fordert. Die Menschenmenge, die wegen Wunder, wo Jesus da hat, wo eine Krankheit geheilt hat, rausgegangen sind ins Nichts raus und dort das Wunder erlebt haben, wie Jesus Brot vermehrt, hat die Frechheit und sagt zu Jesus, hey Jesus, wenn du wirklich das ewige Brot bist, dann tu doch ein Wunder, dass wir es glauben können. Stellt man sich die Frage, okay, was haben wir denn so im, was haben wir uns so vorgestellt? Ich meine, was ist Kranke heilen, Brot vermehren, was brauchen wir noch? Und Jesus kommt zu dem Satz und sagt im Vers 51, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und wo bisher die Menschenmenge einfach Sensationen haben wollen erleben, sagt Jesus jetzt, wie es wirklich ist. Und erklärt den Menschen, liebe Leute, ja, ich tue ein Wunder, das mache ich. Aber ich bin noch viel mehr als das. Ich bin nicht nur euer Wundertäter, ich bin nicht nur die nächste Sensation von euch. Ich bin euer tägliches Brot. Versteht ihr, es geht nicht ohne mich. Ihr verhungert ohne mich. Ihr braucht mich. Wie ihr Nahrung braucht, braucht ihr mich. Dreimal am Tag esset ihr. Und genau so braucht ihr mich. Und das war einfach einer zu viel für die Menschenmenge. Wir lesen die Reaktion von diesen Menschen. Im Vers 59 und 60. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Und die gleichen Menschen, die erlebt haben, wie Jesus Kranke heilt, die gleichen Menschen, die Jesus in die Wildernis raus und nach sind, und erlebt haben, wie Jesus Nahrung vermehrt hat. Die gleichen Menschen kommen zum Schluss, dass was er da sagt, ist eine Zumutung. Und sie sind beleidigt von dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Ich habe extra einen provokativen Titel gewählt für die Predigt heute, Friss Brot. Dass wir vielleicht ein gewisses Mass mitfühlen können, wie die Menschen dort gestanden sind. Wie wenn Jesus zu diesen Menschen gesagt hat, ihr braucht mich täglich, macht das Sinn für uns heute. Aber für die dazumal wäre das vielleicht gewesen, als hätte ich zu euch jetzt so eben gesagt, geht heim, fressen Brot. Vielleicht denkt sich dann der ein oder andere, der heute Morgen da in dem Gottesdienstsaal rein sagt, das ist eine Zumutung. Ich komme in den Gottesdienst und höre, friss Brot. Ihr könnt euch vielleicht ein bisschen reinversetzen, wie es diesen Menschen gegangen ist, die dort sind. Und Jesus kommt zu dem Schluss, liebe Leute, ihr wollt Sensationen haben von mir. Ihr wollt erleben, wie ich Wunder tue. Und ja, ich tue ein Wunder. Ich möchte das Beste für euch. Ich bin der Heiler. Aber ich bin euch ein tägliches Brot. Ich bin der die Quelle ist. Ohne mich geht es nicht. Und ich möchte euch heute Morgen eine ähnliche Frage stellen. Dir und mir. Wer ist eigentlich Jesus für dich? Für die Menschen war er der Wundertäter. Und sie haben Jesus fest auf das reduziert. Sie haben von Jesus Sensationen haben. Aber Jesus ist eben das tägliche Brot. Er ist der, ohne den es nicht geht. Und ich möchte heute Morgen die Frage dir stellen, wer ist Jesus für dich? Ist er auch dein Wundertäter? Ist er vielleicht dein Retter? Ist er vielleicht ein Mensch, der vor 2000 Jahren mal gelebt hat? Und all die Sachen, die Aussagen, die ich jetzt gesagt habe, sind ja nicht falsch. Jesus ist ein Wundertäter. Jesus heilt Kranke auch heute noch. Ich bin ein Zeugnis, ich bin auch schon mal geheilt worden von Jesus. Und ich glaube, dass Jesus heute genau noch so die Wunder tut, wie er dazu mal da hat. Aber ich glaube, er ist nicht nur das. Und er ist nicht nur mein Retter. Ja, Jesus hat mich gerettet. Er hat, wie er es beschrieben hat in dem Text, sein Leib zerbrochen am Kreuz. Wie man Brot bricht, ist er gestorben, auf dass ich das darf nehmen und dass ich das ewige Leben habe. Das ist Jesus. Er ist mein Retter. Und ich glaube von tiefstem Herzen, dass ich mal im Himmel in der Ewigkeit wird sein beim Vater wegen Jesus. Weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Weil er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder auferstanden ist. Jesus hat den Tod besiegt. mein ultimativer Feind, die Trennung, meine Schuld, meine Fehler, wo ich auf mich geladen habe, wo mich trennt vor Gott, hat Jesus getragen und beseitigt. Jesus ist mein Retter absolut. Aber er ist mein tägliches Brot. Er ist die Quelle, die ich brauche. So wie ich Nahrung zu mir nehme, mit wenigen Ausnahmen, dreimal am Tag, will ich das brauchen. Wollte ich glauben, dass ich Jesus brauche und will das meine Priorität machen und will sagen, dass Jesus mein tägliches Brot ist. Die Quelle der Kraft. In meinem Alltag, wenn ich arbeite, brauche ich Jesus. Und brauchst du Jesus, wenn du arbeite? Während dem Kochen? Während dem Autofahren? Während der Schule? Dort, wo du bist, in deinem Alltag, brauchst du Jesus als dein tägliches Brot? Oder ist Jesus noch etwas anderes für dich? Ist er nur ein Wundertäter? Nur ein Retter? Das ist die letzte Frage, die ich euch möchte stellen heute Morgen. Ist Jesus noch dein Wundertäter? Und du kannst da gerne ein anderes Wort einfügen. Oder ist er wirklich schon dein tägliches Brot? Der, den du brauchst, täglich. Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Lobpreis. Band kann sich schon mal parat machen. Wo wir werden wirklich vor Jesus kommen und ihn loben und preisen. Wo wir ihn werden anschauen, wo wir ihn werden feiern. Und hey, wie wäre es, wenn wir uns alle in dieser Zeit vom Lobpreis einen Moment vom Gebet rausnehmen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein tägliches Brot bist. Und dass wir ihm vielleicht Bereiche von unserem Leben herlegen, wo wir nicht aus seiner Quelle leben. Dass wir vielleicht auch bekennen, wo wir Jesus reduziert haben, auf etwas, wo wir gerne hätten, dass er nur das wäre. Für die Juden zu dieser Zeit ist Jesus der Wundertäter gewesen, wo sie gerne gehabt hätten, dass er das ist. Sie haben sich gestört daran, dass Jesus sagt, ich bin euch das tägliche Brot. Ich weiss nicht, was es für dich heute vielleicht ist. Vielleicht ist es Retter, vielleicht ist er Jesus einfach nur dein Retter, aber nicht dein tägliches Brot. Nicht die Quellen, aus denen du alles tust. Dann tu das vor Jesus bringen. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Vielleicht ist Jesus noch kein Retter für dich. Wenn das der Fall ist, möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, nach dem Gottesdienst schnell auf mich zukommen. Ich möchte so gern dir noch persönlich erklären, was das bedeutet, Jesus dein Retter. Verspreche, ich werde nicht viel Wort darüber verlieren. Das ist eine Ausnahme. Ich tue nicht häufig 30 Minuten am Stück reden. Das mache ich einmal in der Woche am Sonntagmorgen. Ich werde es reduzieren auf ein paar wenige Sätze, wo ich dir erklären kann, wieso du Jesus als deinen Retter brauchst. Für uns alle anderen, wo Jesus schon der Retter ist, lass uns heute deklarieren, dass er noch viel mehr ist, dass er nämlich unser tägliches Brot ist. Ich möchte beten zum Schluss und dann werden wir in den Lobpreis einsteigen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für die Wahrheit. Für die Wahrheit, dass du am Kreuz gestorben bist, für dich und mich. Und dass du dein Leib zerbrochen hast, auf das wir Zugang haben ins ewige Leben. Und dass wir aus dieser Quelle, wo du bist, dürfen leben täglich. Und ich bitte dich, dass du uns das neu vor Augen führst, dass du wirklich die Quelle vom Leben bist. Und dort, wo wir dich noch nicht haben, zu unserem täglichen Brot gemacht, dort möchten wir dich jetzt und heute Morgen bitten, dass wir das ändern, dass du uns hilfst, das zu ändern. Wir haben begriffen heute Morgen, dass wir dich brauchen, als unser tägliches Brot. Amen.